IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
München, Zenettistraße im Schlachthofviertel. Wo bis Sommer 2018 noch 20 Autos parkten, ist ein kleiner Platz entstanden, die Piazza Zenetti. Ein Nachbarschaftstreffpunkt mit Sitzgelegenheiten und Pflanztrögen.
Hier haben wir Büchertauschregale, hier gibt es verschiedene Spielsachen, die man nutzen kann. Hier gibt es eine Austauschwand, wo sich Anwohnerinnen und Anwohner begegnen können. Hier gibt es auch Sachen, wenn Leute was verschenken wollen oder tauschen wollen.
Erklärt Andreas Schuster, Mobilitätsexperte des Vereins Green City.
Gleichzeitig gibt es auch Grün. Es wurden sowohl Bäume aufgestellt in Töpfen als auch Beete angelegt, wo die Anwohnerinnen und Anwohner Gemüse angepflanzt haben.
Der Platz ist Teil des Modellprojektes City to Share, an dem neben der Stadt München und Green City auch das Deutsche Institut für Urbanistik und die Universität der Bundeswehr München sowie Unternehmen wie Siemens, BMW und UPS beteiligt sind. Untersucht werden soll, wie Mobilität nachhaltig gestaltet und gleichzeitig die Lebensqualität in Stadtteilen gesteigert werden kann. Teil des Konzeptes ist auch eine sogenannte Mobilitätsstation mit E-Bikes und Elektroautos zum Ausleihen.
Die Idee dahinter ist, dass man gesagt hat, wenn man den Anwohnerinnen und Anwohnern die Möglichkeit bietet, auf ein geteiltes Auto zurückzugreifen, dann sind die Parkplätze, die hier waren, auch nicht mehr nötig, weil ja jeder Zugang zu einem Verkehrssystem hat und so seine Mobilitätsbedürfnisse befriedigen kann.
So könnte Stadtraum in Zukunft neu verteilt werden. Mehr Platz für Menschen, weniger für Autos.
Wem gehört die Straße? Alternativen zur autogerechten Stadt. Eine Sendung von Georg Gruber.
Die autogerechte Stadt ist eine, wenn man so will, moderne Vorstellung, die entstanden ist in den 20er Jahren, in den 30ern und dann sich etabliert hat in den 50er Jahren. Mit der berühmten Charta von Athen, in der festgestellt wurde, dass man eigentlich die Stadt entmischen muss. Also die Stadt der Industrialisierung war ja eine sehr dreckige Stadt, eine laute Stadt, in der die verschiedenen Funktionen alle zusammen waren, leben, arbeiten. Und das war die Idee, das zu trennen, um die Stadt lebenswert zu machen. Das war eigentlich der ursprüngliche Antrieb.
Dr. Wert Kanzler, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin.
Und da hat man dann gesagt, okay, aber wenn wir die Funktionen trennen, also wenn wir im Westen das Wohnen haben, im Osten das Gewerbe, im Norden dann die Freizeiteinrichtungen und das alles trennen, dann brauchen wir natürlich auch die Überwindung dieser Trennung mit Verkehrsmitteln. Und da kam das Auto ins Spiel. Und das Auto war ja auch zu dem Zeitpunkt ein Versprechen der modernen Gesellschaft. Und die Idee, dass jeder über ein Auto verfügt und dann diese Entfernung in der dann zur Verfügung stehenden Infrastruktur, deswegen autogerechte Stadt auch bewältigen kann. Das war in gewisser Weise eine fortschrittliche Vorstellung.
Und so stand nach dem Zweiten Weltkrieg der Wiederaufbau in vielen zerstörten Städten ganz im Zeichen der Automobilisierung. Stadtplätze wurden zu Parkplätzen, mittelalterliche Stadtmauern abgerissen, mehrspurige Einfallstraßen gebaut. Das Ziel: Autos sollten, auch aus dem Umland kommend, möglichst ungehindert in der Stadt fahren können, auch bis ins Stadtzentrum. Doch heute ist dieses Leitbild überholt.
Die heutige moderne Vorstellung, also wenn man so will, die zweite moderne Vorstellung ist die, dass man im Grunde die Funktion wieder mischt und die Stadt der kurzen Wege, die kompakte Stadt als Leitbild hat und das Auto da natürlich keine große Rolle mehr spielt, sondern dann zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, aber auch geschickte öffentliche und flexible öffentliche Verkehrsmittel da eigentlich die Mittel der Wahl sind und das Auto da deplatziert ist.
Die Idee, mit dem Auto alle Ziele in einer Stadt erreichen zu können, hat sich mit dem steigenden Verkehrsaufkommen ad absurdum geführt. In der Bundesrepublik kommen inzwischen auf 83 Millionen Einwohner rund 47 Millionen Pkw. Viele Städte ersticken im täglichen Berufsverkehr, die Bewohner leiden unter der Schadstoff- und Lärmbelastung. Auch der sogenannte ruhende Verkehr, die parkenden Autos, sind eine Belastung für die Städte, weil er viel Platz öffentlichen Raum beansprucht. Private Autos stehen durchschnittlich mehr als 23 Stunden am Tag nur herum, für Anwohner meist kostenlos. Autos raus aus den Städten, das ist eine Lösungsmöglichkeit, sinnvoll auch in Zeiten des Klimawandels. Oliver Schwedes, Professor für integrierte Verkehrsplanung an der TU Berlin.
Wir können das ja auch durchrechnen. Das Umweltbundesamt hat mal so einen Benchmark formuliert, gut begründet, gut durchgerechnet. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir eigentlich die Hälfte der Autos, die jetzt in den Städten noch rumfahren, müssen wir eigentlich rausnehmen. Und das heißt für Berlin, was ja einen sehr niedrigen Bestand an PKWs hat, 300 auf 1000 Einwohner, nochmal die Hälfte. Das sind schon große Herausforderungen. Das kann sich kaum jemand vorstellen, heute noch. Aber ich glaube, in die Richtung müssen wir denken.
Klar ist, es braucht eine Verkehrswende, wobei der Umstieg allein auf Elektromobilität oder die Reduzierung von Autos in den Innenstädten nicht ausreicht. Eine Patentlösung für alle Probleme urbaner Mobilität wird es nicht geben, sagt der Verkehrswissenschaftler Dr. Martin Randelhoff von der TU Dortmund, der auch den Blog Zukunft Mobilität betreibt.
Wir brauchen eben wirklich verschiedenste Verkehrswenden, die aber natürlich diesem ganz großen Entwicklungspfad folgen. Letztendlich Verkehr menschengerechter, stadtverträglicher, ökologischer, sozial gerechter und energieeffizienter trotzdem zu gestalten.
Dabei muss auch das Umland von Städten in den Blick genommen werden, weil dort durch die Berufspendler der meiste Verkehr entsteht. Doch wie lässt sich das allgemeine Mobilitätsverhalten verändern? Verkehrswissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von Push- und Pull-Faktoren.
Push heißt, ich dränge Menschen, andere Verkehrsmittel zu nutzen. Das heißt, ich mache zum Beispiel das Autofahren weniger attraktiv.
Durch eine City-Maut oder durch Parkraumbewirtschaftung und verkehrsberuhigte Zonen. Zu den Pull-Faktoren, die Menschen zu einem anderen Verhalten bewegen, also hinziehen sollen, zählt der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, um ihn attraktiver zu machen. Doch der Ausbau habe bisher nicht die erwünschte Wirkung gebracht, auch wenn die Fahrgastzahlen in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen sind, erklärt Oliver Schwedes.
Ich glaube, in Zukunft muss man viel stärker noch über einen intelligenten Mix von beidem nachdenken. Also die Push-Maßnahmen, die schon erwähnten, City-Maut, Parkraumbewirtschaftung und andere, muss man viel systematischer, rigoroser umsetzen.
Doch auch in den öffentlichen Nahverkehr muss noch mehr investiert werden. Denn, so Martin Randelhoff,
ein Bus auf die Fläche, die er hat, da passen sehr, sehr viele Menschen rein. Und wir haben halt das Problem, dass wir im Pkw-Bereich sehr, sehr niedrigen Besetzungsgrad haben. Der beträgt im Berufsverkehr 1,1 im Schnitt, sozusagen über alle Wege, die man an einem Tag zurücklegt, 1,4. Das bedeutet, 1,4 Menschen befördern sich eben auf ungefähr 15 Quadratmeter Fläche. Das ist halt sehr, sehr ineffizient.
Die müssen wirklich besser sein. Ich mache meinen Studenten immer, mach den ÖV sexy.
Die Professorin Stefanie Bremer. Sie lehrt integrierte Verkehrsplanung an der Universität Kassel.
Also es muss so sein, dass man das Gefühl hat, man verpasst morgen als Pendler was, wenn man nicht in die S-Bahn steigt. Und sei es reservierte Sitzplätze, dass ich weiß, ich kann mich da hinsetzen, ich kann schon mal meine E-Mails checken, ich komme auch pünktlich an und es wird mir auch gesagt, dass ich pünktlich ankomme. Aber ich kann die Leute doch nicht wie Vieh in sozusagen eine S-Bahn zwängen und zu sagen, das ist eine Alternative zu deinem Auto. Im Auto habe ich Sitzheizung. Da muss wirklich noch mehr kommen, dass es wirklich attraktiv ist für Menschen morgens auf dem Weg zur Arbeit, sich fahren zu lassen. Und wenn sie sagen, die Wege sind zu kompliziert, dann werden die eben über kleine Shuttle-Systeme direkt vor Ort abgeholt und direkt zum Arbeitsplatz gebracht. Das nenne ich Service. Und das hat auch, das ist nachweislich, beste CO2-Wirkung.
Um in den Städten die Menschen zum Abschied vom Auto zu bewegen, muss der Straßenraum neu verteilt werden, sagt die Mobilitätsforscherin Dr. Philine Gaffron von der TU Hamburg. Stichwort Flächengerechtigkeit.
Wir sollten die sogenannten Seitenräume für den nicht motorisierten Verkehr vergrößern, sodass für Fußgängerinnen genug Platz ist, auch wenn sie mit Rollatoren, Kinderwagen, Gepäck zu zweit oder zu dritt unterwegs sind und man sich da nicht aneinander vorbeiquetschen muss. Dass auch für den Radverkehr so viel Platz ist, dass die sicher und bequem auf der Straße fahren können und sich auch nicht mit den Fußgängern in die Quere kommen.
Wenn Autoparkplätze weichen oder mehrspurigen Straßen eine Spur genommen wird, ist Platz genug. Auch für E-Scooter oder Lastenfahrräder auf wirklich sicheren Radwegen. Der Mobilitätsexperte Wert Kanzler.
Es braucht eigenständige, abgetrennte Fahrradwege, die diese Sicherheit bieten. Und es braucht eine völlige Entspannung an den Kreuzungspunkten. Das heißt, auch da müssen die Kreuzungen so gebaut werden, dass die Fahrzeuge, die PKWs und LKWs abbremsen müssen, dass sie ganz viel Platz haben, um sehen zu können, welche anderen Verkehrsteilnehmer noch unterwegs sind. Das geht auch zulasten von Parkplätzen in aller Regel.
Wohnviertel sperren für den Durchgangsverkehr. Verkehrsberuhigte Zonen, Begegnungsflächen, Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit überall im innerstädtischen Bereich. Auch das macht das Leben in den Städten sicherer.
Weil die Schwächsten, die Fußgänger und die Fahrradfahrer, eben die sind, die die Geschwindigkeit eigentlich prägen müssten.
Auch bei den Automobilherstellern hat ein Umdenken begonnen. So gründete BMW 2015 ein Kompetenzzentrum urbane Mobilität mit dem Ziel, Konzepte zu entwickeln, wie Mobilität in Städten ohne privates Auto organisiert werden kann. Auch weil BMW sowie andere Automobilhersteller auch Mobilitätsdienstleistungen wie zum Beispiel Carsharing als neues Geschäftsfeld für sich entdeckt haben. Der Leiter des Kompetenzzentrums, Dr. Karl Friedrich Eckhardt.
Der Trend ist, dass immer mehr Menschen in Städten leben, aber die Fläche konstant bleibt. So, und entweder stapelt man quasi Autos übereinander und die stehen anderen Sachen auch im Weg und man kann sich halt nicht entfalten, oder man organisiert es halt effizienter. Und das ist mir schon wichtig auch zu betonen. Unser Ansatz ist halt, Effizienz zu steigern, also die Nutzungseffizienz im öffentlichen Raum und als Ergebnis davon dann halt auch umzuverteilen natürlich.
Seiner Ansicht nach lassen sich die Verkehrsprobleme in den Städten am besten über den Markt regeln, das heißt über den Preis, den Menschen zu zahlen haben, wenn sie mit dem Auto unterwegs sein wollen. Eckhardt spricht sich deshalb für eine emissionsabhängige City-Maut aus und für eine flexible Parkraumbewirtschaftung, die Gebühren abhängig etwa von der Größe des Fahrzeugs und der Uhrzeit. Und er ist für privilegierte Parkplätze für Carsharing. So würden Anreize gesetzt, dass die Menschen freiwillig ihr Mobilitätsverhalten ändern.
Wenn einige anfangen zu sagen, ich nutze dann Sharing und die anderen sagen, ich nutze dann halt Fahrräder oder Motorräder, Scooter oder kleinere Fahrzeuge, dann gewinnen wir ziemlich viel Platz. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir würden nur jedes dritte Auto in einer Innenstadt, in einem Wohnquartier wegkriegen. Wie viel Fläche wir auch für andere Zwecke als Verkehr und Mobilität nutzen können. Das wäre sensationell.
Der Mensch wird sich verändern, wenn wir ihm etwas Besseres bieten.
Sagt auch die Verkehrsplanerin Stefanie Bremer und betont, wie wichtig bei allen Maßnahmen die Bürgerbeteiligung bereits im Vorfeld sei. Bei der Piazza Zenetti in München ist das gelungen. In der Fraunhofer Straße, 2 Kilometer entfernt, weniger. Dort wurden 120 Parkplätze gestrichen für Radspuren. Besonders bei Gewerbetreibenden und Ladenbesitzern wurde danach Kritik laut.
Ganz schlecht.
Ganz miserabel ist das.
Nicht einmal anhalten dürfen, nicht einmal zum Ausladen.
Kurz halten, beladen ist halt Stand jetzt gar nicht möglich. Und das hätte man halt ganz gern doch noch, weil man nicht ganz aufs Auto verzichten kann. Nichtsdestotrotz begrüßen wir natürlich die Fahrradwege und würden uns über eine Verkehrsberuhigung sehr freuen.
Tod
und
laut,
Rennstrecke.
Und Rennstrecke. Also, ich sage dir, da haben manche 100 drauf, ihren Wort war.
Naja,
die geben Gas, und nichts mehr passiert, angeblich.
Weltweit gibt es inzwischen viele Städte, die begonnen haben, den Stadtraum umzugestalten. Kopenhagen etwa ist bekannt für seine vorbildliche Fahrradinfrastruktur. Breite Radwege, Radschnellwege, Fahrradbrücken. Das Rad gilt in der dänischen Hauptstadt inzwischen als Hauptverkehrsmittel. Rund 40% der beruflichen Wege werden dort so zurückgelegt. In Utrecht wurde im Sommer 2019 ein Parkhaus eröffnet für 12.500 Fahrräder. Auch das beispielhaft. Der Mobilitätsexperte Wert Kanzler.
Es ist eine sehr moderne Architektur mit sehr viel Beton und Glas. Man hat nicht den Eindruck, in so einem eingezwängten Parkhaus zu sein. Das ist schon ganz toll gemacht. Und dann vor allen Dingen auch ist es sehr schlau überlegt. Es ist direkt unter dem Bahnhof, direkt unter den Bahnsteigen. Das heißt, man muss dann keine großen Wege mehr, sondern man kann direkt von der Fahrradabstellanlage hoch auf das Gleis, wo man hin will. Auch das ist sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, es ist ein Vorbild für viele Städte, auch größere Städte, das so zu tun. Und wir werden das brauchen. Wir müssen auch in diese Infrastruktur investieren. Die ist allerdings, wenn man da mal die Bilanz zieht, immer noch deutlich günstiger als das, was wir uns am Autoverkehr und den dazugehörigen Brücken und Tunneln und sonst was leisten.
Wien gilt als vorbildlich für Ausbau und Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Das Jahresticket kostet nur 365 Euro. Und auch die Stadtplaner denken dort nicht mehr nur autogerecht. Im Gegenteil.
Wien ist so ein Beispiel, Seestadt Aspern, Neuentwicklung eines ganz neuen Stadtteils auf der grünen Wiese. Aber was macht man als erstes oder hat man als erstes gemacht, wo das erste Gebäude gebaut wurde, wo die U-Bahn auf den Acker verlegt. Das ganze Quartier wird autoarm geplant. Konzepte haben wir ganz viele, übrigens schon seit Jahrzehnten. Jetzt wird es interessant, weil ich glaube, dass die zunehmend nachgefragt werden.
Auch in Deutschland. Die Stadt Hamburg veranstaltete im August 2019 einen einwöchigen international besetzten Workshop mit Verkehrs- und Stadtplanern, Experten aus Wissenschaft und Praxis zum Thema »Wie umgehen mit den Magistralen«, also den großen Einfallstraßen in die Stadt. Philine Gaffron.
Der Konsens war eigentlich, wir müssen den motorisierten Individualverkehr aus den Städten rausholen und müssen die Städte eben eher erlebbar für Menschen machen. Das heißt, dass eine Magistrale auch nicht nur die Funktion hat, da fließt wahnsinnig viel Verkehr, da ist es laut, da ist die Luftqualität schlecht und da ist eigentlich die Aufenthaltsqualität nicht gegeben, sondern die Magistrale kann eben sowohl diese Verbindungsfunktion erfüllen zu einem gewissen Maße, wenn gerade eben auch nicht mehr so viel Autoverkehr in die Innenstädte reinfließt oder durch die Innenstädte durchfließt, kann aber eben auch attraktiver Raum sein zum Aufenthalt, zum Wohnen, für gemischte Nutzung, um dann eben so eine sogenannte Multifunktionalität anbieten zu können.
Als mögliche Lösung der urbanen Verkehrsprobleme werden immer wieder Sharing-Modelle genannt, wobei die Studienlage zwiespältig ist. Stationäre Modelle, Autos, die zum Beispiel bei einer Wohnanlage stehen und genutzt werden, um etwa Fahrten zum Baumarkt zu erledigen, können die Anzahl der innerstädtischen Pkw reduzieren. Im Gegensatz zu den sogenannten Free-Floating-Modellen, die gerade in den Großstädten an jeder Straßenecke zu finden sind. Durch sie wird, so eine Studie der Unternehmensberatung A.T. Kearney, die Zahl der Pkw in einer Stadt insgesamt nicht verringert, sondern erhöht, weil viele Menschen diese Angebote nutzen und ihr eigenes Auto behalten. Und dort, wo solche Modelle sinnvoll sein könnten als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr, in den Randbezirken und im Speckgürtel von Großstädten, sind sie in der Regel nicht zu finden. Oliver Schwedes.
Wir könnten aber viele dieser Mobilitätsdienstleistungen, denke ich, nutzbar machen, auch in diesen Räumen. Dann rechnet es sich aber nicht rein privat wirtschaftlich, sondern dann muss vielleicht die öffentliche Hand, wenn sie das im Sinne des Gemeinwohls möchte, auch Geld in die Hand nehmen, so wie sie das beim öffentlichen Verkehr ja eigentlich immer gemacht hat.
Der private Pkw hat in der Analyse vieler Verkehrswissenschaftler, zumindest in den Städten, keine große Zukunft mehr. Die Mobilität wird vielfältiger, im Idealfall mit einem gut getakteten öffentlichen Nahverkehr und mit Sharing-Modellen für E-Autos, Leihfahrräder, Lastenfahrräder und auch andere Formen von Mikromobilität, wie zum Beispiel jenen E-Scootern, die seit dem Sommer die Innenstädte überschwemmen. Und die, das zeigt eine aktuelle Studie der Strategieberatung Nanatech, nicht nur von Touristen genutzt werden, sondern besonders von jungen Stadtbewohnern zwischen 18 und 25 Jahren, bei denen auch andere Sharing-Dienste beliebt sind. Dazu kommen könnten in Zukunft auch autonom fahrende Autos und Sammeltaxis. Im besten Fall alles buchbar über eine einzige App mit einem einzigen Bezahlvorgang. Wenn ich zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit zuerst ein autonomes Fahrzeug nutze, dann ein Stück die S-Bahn und zum Schluss noch ein paar Meter einen E-Scooter. Klar ist, autonom fahrende Fahrzeuge werden den Verkehr in den Städten verändern. Im Idealfall weniger Staus, weniger Unfälle, weniger Emissionen. Doch noch ist offen, ob es durch autonome Fahrzeuge mehr oder weniger Verkehr geben wird.
Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass dieses Thema des Teilens und des Zusammenfahrens, insbesondere für Menschen, die eben eine entsprechende ökonomische Gelegenheit haben, gar nicht so wichtig sein wird. Sondern es wird vor allem darum gehen, alleine zu sein und sich alleine dann entsprechend komfortabel zu bewegen. Und deswegen mehr Verkehr.
Noch sind Fußgänger und Radfahrer ein schwer zu berechnender Risikofaktor für autonome Fahrzeuge. In den USA wird deshalb bereits darüber diskutiert, virtuelle Zäune durch die Städte zu ziehen, erklärt der Verkehrswissenschaftler Martin Randelhoff. Die Idee dahinter?
Jeder Mensch muss sich sozusagen mit einem Armband irgendwie registrieren, wenn man einfach auf die Fahrbahn tritt, obwohl dort gerade keine Ampel ist, kriegt man irgendwie automatisiertes Bußgeld zugewiesen. In den USA ist es ja schon jetzt verboten, die Straße einfach so zu überqueren, wenn dort keine Lichtsignalanlage ist. Und das wäre sozusagen dann halt die technisierte Lösung, um eben diesen Fahrzeugen zu ermöglichen, dass sie mit einer höheren Geschwindigkeit fahren können, weil irgendwann kommen sie an die physikalische Grenze, wenn sie jederzeit damit rechnen müssen, dass irgendwie jemand von links oder rechts auf die Fahrbahn tritt und sie müssen bremsbereit sein, dann können sie nur noch einer gewissen niedrigeren Geschwindigkeit fahren.
Die Bereitstellung von Mobilitätsdienstleistungen für Fahrten in der Stadt, irgendwann auch autonom, wird möglicherweise schon bald ein größeres Geschäftsfeld sein als der Verkauf von Autos. Darauf setzen zumindest Digitalkonzerne wie Google oder Uber und das chinesische Pendant Didi.
Zunächst mal ist es so, dass das, was die Digitalkonzerne im Bereich der Mobilität vorhaben, tatsächlich, ich sage das mal so stark, wirklich eine Revolution ist. Also die haben ein radikal anderes Konzept von Verkehr. Die wollen nicht Fahrzeuge verkaufen, was ja das Konzept der Automobilindustrie ist, noch wollen sie, was, sagen wir mal, das Ziel der öffentlichen Institutionen ist, eine Grundversorgung an Verkehr bereitstellen zu sozialen Konditionen, sondern sie wollen praktisch ihre Nutzerdatenökonomie, ihre User-Aktivitätsökonomie, die sie aus in anderen Bereichen etabliert haben, tatsächlich exportieren in den Verkehrssektor.
Der Sachbuchautor und Hochschuldozent Timo Daum. Der Titel seines neuen Buches heißt »Das Auto im digitalen Kapitalismus, wenn Algorithmen und Daten den Verkehr bestimmen«. Die Digitalkonzerne wollen, so sagt er, sowohl den privaten Autobesitz als auch den öffentlichen Nahverkehr durch ihren Service ersetzen.
Das heißt, sie streben eigentlich ein Verkehrsmonopol an und sie streben ein System an, in dem sie eine Plattform errichten, Standards setzen, woraufhin dann andere, und das sind jetzt Fahrgäste auf der einen Seite, das sind Fahrerinnen und Fahrer bei Uber auf der anderen Seite, aber auch Anbieter von Content, Werbetreibende, Restaurantbetreiber und so weiter, auf dieser Plattform interagieren können, wobei die Plattformbetreiber, also in dem Fall Uber oder Google oder auch bei Tesla gibt es sogar Überlegungen in diese Richtung, eigentlich diesen Bereich dann beherrschen.
Der Staat und die Städte sollten, so warnt Timo Daum, darauf achten, den Bereich der Mobilitätsdienstleistungen nicht unreguliert den Digitalkonzernen zu überlassen, die vor allem an einem interessiert sind, an unseren Daten und an Gewinnmaximierung. Die autogerechte Stadt. Jahrzehntelang war sie Leitbild für Stadt- und Verkehrsplaner. Und noch immer ist für viele Menschen ein Leben ohne eigenes Auto schwer vorstellbar. Noch immer wird vielerorts um jeden Parkplatz und um jede Verkehrsberuhigung erbittert gerungen. Doch das ändert sich gerade. Wie wird der Verkehr in den Städten im Jahr 2050 aussehen? Auf alle Fälle vielfältiger als heute, glaubt Wert Kanzler.
Eine Stadt 2050 stelle ich mir vor, dass sie mit ganz wenigen Fahrzeugen sehr effizient die Mobilität organisiert. Also es wird dann wenig Fahrzeuge geben. Die werden natürlich alle elektrisch sein, schon viel früher. Sie werden nicht sehr schnell fahren. Sie werden geteilt sein. Sie werden ganz unterschiedliche Größen haben, je nach Bedarf. Es wird einen hohen Anteil von aktiver Mobilität geben, also zu Fuß gehen, Fahrrad fahren. Es wird vermutlich auch viele Wege nicht mehr geben, die wir jetzt eben machen müssen, die Standardwege zum Arbeitsplatz, sondern dass man vieles dann entweder zu Hause macht oder an anderen Orten.
Wenn es weniger Autos gibt in den Städten, eröffnet das auch Chancen, den frei werdenden Raum für alle nutzbar zu machen. Nicht nur zum Fahren, sondern auch zum Verweilen.
Dann wäre es natürlich toll und wichtig, wenn wir da auch mehr Grün in die Städte bringen können und durchaus auch Wasserflächen, das, was man so in der Fachsprache die Blauflächen nennt, die positiven Einfluss aufs Stadtklima haben. Und wir kennen das ja jetzt schon aus den heißen Sommern. Das kann wirklich ungemütlich werden in so einer großen Straße. Und wir müssen uns überlegen, wie wir die Städte klimaresilient und weiterhin angenehm kriegen. Und da sollte man öffentliche Flächen auch verstärkt für nutzen.
Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Wem gehört die Straße? Alternativen zur autogerechten Stadt. Autor Georg Gruber. Redaktion Iska Schregelmann.